Hallo, hier ist Gerd von den Campermen und in dieser Folge spreche ich über Batteriemythen und wie man richtig Strom in seinen Van bekommt. Das mache ich aber nicht alleine, denn ich spreche mit Lukas von Active.
Hallo, hier ist Nadine. Ich bin in dieser Folge auch mal wieder dabei nach Urlaub im wunderschönen Costa Rica und von da habe ich euch auch was mitgebracht.
Ja, und auch wenn die Tage länger werden, brauchen wir Licht beim Campen. Ich habe eine tolle Retro-Lampe mitgebracht mit moderner Technik. Ich sage nur so viel. Smartphone wird aufgeladen und LED. Mehr gibt's gleich in der Folge. Also viel Spaß.
Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
Hallo Nadine, ach Mensch, du siehst ja geil aus, du bist ja immer noch braun gebrannt, wie geht es dir?
Oh, ich werde doch gar nicht braun, aber danke für die Blumen. Ja, es geht mir gut, wir sind schon eine Weile wieder da, eineinhalb, zwei Wochen und wie das immer so schnell ist, kehrt der Alltag ja ganz schnell zurück, aber die Erinnerung an den wunderschönen Urlaub ist noch sehr präsent.
Ja, das glaube ich, aber sag mal, wenn du jetzt irgendwie, wenn du von so einer Reise wiederkommst oder sowas, wie ist denn das wieder, sich einzuleben in die Stadt?
Ja, fällt mir oft schwer, war dieses Mal aber okay, weil uns Hamburg von seiner wunderschönsten Seite empfangen hat. Es war wirklich richtig tolles, fast schon sommerliches Wetter, als wir hier wieder ankamen. Und ich finde, dann geht das immer, ne? Wenn man, also auch als wir gefahren sind, waren die Bäume alle noch so kahl und als wir wiederkamen, war alles grün. Und wenn man in so eine Stadt zurückkommt, fällt es einem nicht ganz so schwer. Ich muss aber auch dazu sagen, wir sind über München zurückgeflogen und als wir im Landeanflug aus München waren, guckte einmal so aus dem schiefen Flugzeug raus und sah halt einfach nur so viereckige Felder, die alle so fein säuberlich, wie das in Deutschland ist, ne? So viereckig und abgetrennt waren. Und mein erster Gedanke war einfach nur, oh Gott, weil das halt einfach so komplett anders ist als Costa Rica mit wildem Dschungel und Tieren und dann halt einfach viereckige Felder.
Ja, naja. Deutschland. Ne? Also alles ordentlich, alles akkurat, so wie es sein muss. Ne? Das hat auch Vorteile. Also es ist auch schön, wenn alles so ein bisschen ordentlich ist manchmal. Aber dann braucht man irgendwas, was dieses wieder zerstört und das Chaos irgendwie, was ich Pflanzen zum Beispiel, die brauchen Chaos, finde ich. Die müssen irgendwie wild wachsen. Ich habe jetzt gerade heute mit meiner Frau gesprochen. Wir haben in den Garten geguckt. Und kennst du den No Mow May?
Nein.
Also No Mow May, das ist einfach nicht Mähen Mai. Das heißt also, wir haben so eine Rasenfläche hinterm Haus und das gibt so eine Idee, dass man sagt, so komm, dann lass mal den Mai, wenn die Gräser wachsen und da Brennnesseln irgendwie dann kommen, Löwenzahn da irgendwie sprießt, dass man es einfach mal lässt, damit die ganzen ja, Bienen und anderen Insekten da so ein bisschen Futterquellen haben. Und ich gucke mir den Rasen an und denke so, ich finde Chaos eigentlich auch schon ganz geil im Garten. So. Also das hat nichts mit irgendwie klaren Linien oder sowas mit Akkuratesse zu tun. Bei mir gar nicht.
Also bei euch im Garten sieht es jetzt aus wie in Costa Rica.
So könnte man das sagen. Also ich gehe gleich in Urlaub, wenn die Aufnahme vorbei ist, dann gehe ich gleich wieder schön in den Süden. So. Du, aber bevor wir über deine Reise reden, vielleicht mal eine Frage an dich. Wie gut kennst du dich so mit Strom Themen aus? Also ist es bei dir so wie bei mir früher? Ich weiß, das kommt aus der Wand und dann ist alles gut oder hast du dich da schon ein bisschen mehr mit beschäftigt?
Nicht wirklich, tatsächlich, nee. Sehr rudimentär. Ich glaube, ich kann was lernen gleich, oder?
Ja, absolut. Ich hatte irgendwie ein tolles Gespräch mit Lukas von Active und wir hatten ja, Henning und Reinhard und ich, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal über Strom gesprochen. Es ging dann darum, so was weiß ich, Lendi mit Strom versorgen oder Powerstation oder Einbau von einer Batterie und das war so ein bisschen so, als ob drei Blinde sich über Farben unterhalten haben. Wir haben dann, also das waren so gefühlte Wahrheiten und das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und da habe ich mal mit Lukas von Active gesprochen. Active ist so ein mittelständisches Unternehmen aus Deutschland, die sich um genau diese Belange kümmern. Also wie baut man Strom ein? Welche Batterien sind die richtigen? Wie viel Strom brauche ich überhaupt? Und lauern da Gefahren? Kann man es selbst machen? All so ein Gedöns. Und genau da hat Lukas mir so ein bisschen geholfen, die Augen geöffnet, mir ein paar Mythen sozusagen aus dem Kopf geschlagen und ein paar Ideen mitgegeben. Und das ganze Gespräch, ja, das könnt ihr euch jetzt mal anhören.
Und jetzt Reklame.
Hi Luca, klasse, dass du jetzt mit mir über Strom reden willst. Ich hatte ja schon erzählt, so wir hatten ja vor ein paar Wochen mal das Thema Strom und irgendwie das ist ja so, als ob sich zwei Blinde über Farben unterhalten. Also zwei Nichtskönner haben gesagt, so und so ist die beste Lösung. Da habe ich gesagt, nee, ich rede mit einem Fachmann und das bist du, Luca. Herzlich willkommen bei Camperman.
Stuttgart. Vielen Dank, dass ich in eurem Podcast sein darf. Hat mich sehr gefreut über die Einladung.
Ja, wir stehen heute so ein bisschen unter Strom, weil wir reden ja darüber, wie campt man am besten, und das ist meistens mit Strom. Klar, du kannst auch viel mit Gas regeln, aber ich merke immer mehr, dass mir das besser gefällt, auf Strom zu kochen oder irgendwie auch so bestimmte Geräte dann irgendwie dabei zu haben. Vielleicht eine Kaffeemaschine und sowas, und da bin ich auf Strom angewiesen. Und nicht immer habe ich draußen so eine Steckdose, das heißt also an Bord. Aber bevor wir darüber reden, sag mal, du campst auch, habe ich gehört. Das heißt, wie bist du denn unterwegs?
Also jetzt mal ganz selber für mich betrachtet, ich fahre einen 25 Jahre alten T4-Bus. Ich fahre eigentlich schon immer Volkswagen T4. Damit bin ich aufgewachsen und da bin ich auch treu geblieben. Ich habe ein relativ einfaches Stromsetup. Ich fahre mit ungefähr 100 Amperestunden Kapazität rum, habe ein kleines mobiles Solarpanel und mir persönlich reicht es völlig für meine Kühlbox und ab und zu mal das E-Bike zwischenladen und Handy, Laptop. Ich koche jetzt nicht mit Strom. Ich kann das aber absolut nachvollziehen, wie man das macht. Ich bin da relativ einfach und simpel unterwegs. Ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch ein bisschen faul, das immer einzubauen.
Ja, aber du sagtest gerade 100 Amperestunden oder wie viel ist denn das ungefähr? Also wie muss ich mir die Größenordnung vorstellen? Du sagtest gerade, Kühlbox funktioniert, aber was ist denn das für ein Wert?
Immer grundsätzlich, also ich habe 100 Amperestunden nutzbare Kapazität. Dabei ist es jetzt auch egal, ob ich diese nutzbare Kapazität aus einer Bleibatterie beziehe, aus einer Lithiumbatterie oder aus was auch immer. Ja, die 100 Amperestunden sind ja immer das Gleiche, wenn das die nutzbare Kapazität ist. Sondern das entspricht etwa 1,2 kW. Und einfach mal so als Richtwert, mit so einer normalen Kompressorkühlbox zwischen 40 und 60 Watt Leistung reicht es im August, ohne da groß nachzulegen, laden, 2 bis 3 Tage, dass die vollständig autark läuft. Das ist immer so ein Richtwert da. Ich sage immer so, 50 Amperestunden sind so 1 bis 2 Tage, 100 Amperestunden sind dann so 2 bis 3 Tage und ja, also 1,5 kW und mehr, das sind dann schon 3, 4 Tage, was man die laufen lassen kann. Ja. Wenn man überhaupt nicht nachlädt, ja, das ist immer so ein Richtwert, weil der Dauerverbraucher im Camper ist eigentlich immer der Kühlschrank.
Das heißt also, fürs Wochenende sollte das reichen. Ich fahre Freitag los, komme Sonntag wieder, dann kann das Wetter auch mal ein bisschen schiedig sein. Das heißt also, das sollte eigentlich, wenn ich keine weiteren Verbraucher habe, normalerweise ausreichen.
Genau, genau. Und so ein Handy oder so, das, oder so ein kleiner Bluetooth-Speaker, das fällt bei sowas eigentlich immer kaum ins Gewicht. Ne? Also mein privates Handy hat 12,4 Wattstunden Kapazität, ne? So eine 100 Amperestunden Lithium-Batterie, die hat dann 1240 Wattstunden, da kann man überschlagen, die macht da nicht so viel, also das Handy macht da nicht so viel aus immer. Der Dauerverbrauch ist meistens.
Okay, bevor wir dann über diese Möglichkeiten reden, also wie man, für welche Batterie man sich entscheidet, nochmal jetzt das Weite. Du sagtest gerade, ein Solarpanel hast du dabei, das schießt ein bisschen was nach. Deutschland ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass permanent die Sonne scheint, aber wenn es drauf auf dem Dach montiert ist oder geklebt ist oder irgendwo hingestellt ist, wenn du jetzt sagst, bei der normalen Sonnenscheindauer hier in Deutschland, wie lange würdest du dann damit hinkommen?
Wir haben im Schnitt in Deutschland 5,5 Sonnenstunden. Ja, das ist über das ganze Jahr gerechnet. Also im Sommer haben wir da durchaus deutlich mehr und im Winter eben kaum mehr. Was erheblich noch dazu kommt, ist immer der Sonnenstand, also der Winkel, den die Sonne macht. Weil die Sonne ist ja in den Wintermonaten ist ja deutlich flacher am Horizont unterwegs, im Gegensatz zu jetzt im Sommer. Und das ist auch wieder so eine Hausnummer. Ich verwende so ein mobiles Solarpanel mit 200 Watt Leistung. Und da sage ich immer, kommt man mit so einem Kühlschrank von O bis O, also von Ostern bis Oktober, kommt man da eigentlich ganz gut zurecht, dass man seinen Kühlschrank autark betreiben kann. Man muss aber auch dazu sagen, diese mobilen Solarpaneele, die stelle ich 3-mal am Tag um. Ja. Aber ich habe natürlich da auch die beste Effizienz und Ausnutzung dieser Sonnenenergie. Das ist bei einem starren Solarpanel, muss man da auch ein bisschen Erfahrungswerte sammeln. Und wenn so ein Solarpanel 200 Watt hat, dann heißt das nicht, dass da 200 Watt auch in meiner Batterie landen. Mhm. Ja. Ich habe da Wirkungsgradverluste, ich habe da Übertragungsverluste, Übergangswiderstände und auch die Temperatur ist ein ganz großer Faktor bei diesen Solarpanelen. Ich bekomme mit meinem irgendwas zwischen 100 und 150 Watt tatsächlich auch runter, beziehungsweise in meine Batterie. Und alles zwischen 50% und 75% dieser angegebenen Peakleistung sind sehr gute Werte, würde ich sagen.
Ach, das beruhigt mich. Das ist gut, dass du das sagst. Also ich mache das auch mit dem Aufstellen, weil ich habe festgestellt, wenn ich meinen Platz gefunden habe, wo ich meinen Wagen platziere, möchte ich den ja nicht immer ausrichten, sondern ich finde es ganz praktisch, die Solarpanel auszurichten. Aber das beruhigt mich, was du sagst, dass nicht die volle Leistung ankommt, egal wie ich das ausrichte. Weil ich hatte immer gedacht, so wieso, da steht doch hier 200 drauf, warum sind es gerade nur 60 oder 120 oder sowas und habe ich was falsch gemacht? Nee, dann bin ich ja beruhigt.
Ich will jetzt auf dem Solarpanel zum Beispiel 200 Watt draufschreiben. Ja? Das ist dann die Peak-Leistung. Ja? Und dann habe ich schon erlebt, dass Kunden gesagt haben, ja, aber sie haben ein 200 Watt Panel und sie bekommen da auch tatsächlich 200 Watt runter. Jetzt muss man dazu sagen, Laborbedingungen hat man eigentlich nie. Was aber manchmal passiert, wenn man dann so ein bisschen guckt, wie groß sind diese Solarpaneele, da verwendet dann der Hersteller zum Beispiel einfach ein 52 oder 62 Watt Panel und schreibt 200 drauf. Dann kommt nämlich auch das runter, was draufsteht. Das kann man machen. Das Panel an sich ist halt größer und schwerer. Ja, also deswegen, da gibt's, ist halt immer auch wieder herstellerspezifisch ein bisschen Unterschiede. Nur mal so als Hausnummer, irgendwas zwischen 50 und 75% der Peakleistung ist ein realistischer Wert, das man runterbekommt.
Okay, klasse. Aber das heißt, ich merke, dass irgendwie auch eine Beratung eine große Rolle spielt. Ich kann jetzt irgendwie im Internet einfach mal bei irgendwelchen Versendern sagen, so hier ist ein schöner Wert, ich klicke auf Bestellung und morgen habe ich es und dann kommt das sicherlich auch auf eine Produktenttäuschung. Also wie macht ihr das im Job, sodass dass dann diese Beratung auch wirklich beim Kunden landet und nicht einfach nur so ein Klappentext irgendwie dann verschickt wird?
In erster Linie steht und fällt das Ganze mit unseren Produktdatenblättern oder auch Bedienungsanleitungen. Das ist zum Beispiel ganz wichtig bei diesen Solarpanelen. Und das ist auch wichtig zu erwähnen. Es gibt auch, wie bei den Lithium-Batteriezellen, gibt es auch nur ein paar Zellhersteller, was die Photovoltaikmodule angeht. Das heißt, diese Effizienzen der Solarzellen, die sind irgendwo im Bereich, ich sage jetzt mal, von 20 bis 25%. Egal von wem ich das jetzt kaufe, kann ich ähnliche Werte erwarten. Was ein ganz großer Einfluss ist auf diese Effizienz, beziehungsweise auf das, was ich runterbekomme, ist schlicht und ergreifend die Temperatur. Das nennt sich bei den Solarmodulen dann Temperaturkoeffizient. Und auch wieder so als Hausnummer, die meisten Solarpaneele sind bei 25 Grad Umgebungstemperatur angegeben, also die Nennleistungen. Und mit jedem Grad plus fällt meine Leistung, ich sage jetzt mal im Bereich von einem halben bis 1% ab. Das heißt, es ist auch durchaus realistisch im Sommer, dass ich da mal 50 oder 75 Grad oben auf so einem Dach habe. Man kennt das alle im Sommer, wie heiß so ein Autodach wird. Wenn ich das jetzt da oben drauf habe, dann können wir da gut und gerne mal 25 bis auch 50% Leistung fehlen. Ja, und was ganz gravierend ist, ist bei diesen verklebten Solarmodulen, weil die quasi gar nicht ihre Abwärme abtransportieren können. Ja, also das ist.
Das klingt wie paradox fast, ne? Du freust dich darüber, dass mehr Sonne da ist, dass mehr Wärme da ist und denkst du, das müsste jetzt ja mehr Leistung geben, aber genau das Gegenteil ist dann manchmal der Fall.
Also kalt im Winter. Im Winter, und wenn man es gut ausgerichtet hätte, wäre eigentlich die optimalen Bedingungen. Es steigen auch die Leistungswerte und auch die Spannungswerte der Solarpaneele steigen dann wiederum bei diesen, wenn man unter 25 Grad kommt. Also ganz krasses Beispiel bei Minusgraden ist zum Beispiel diese bekannte Leerlaufspannung der Module höher. Und das sind so Sachen, das Datenblatt, Bedienungsanleitung, die zunächst mal gut sein müssen. Und wenn man da eine gute Basis hat, dann tut man sich natürlich auch im Support oder im Kundenservice einfacher, wenn man sagen kann, hey, lieber Kunde, schau mal her, so sieht es aus, so verhält sich das. Und dann kann der Kunde, so jetzt wie du auch, aber ja, stimmt, ist ja klar, wenn es so warm ist, dann fehlt mir ungefähr das und das. Und dann kann er das für sein Setup interpretieren und auch nachvollziehen, ja.
Das heißt, die schlechten Erfahrungen, die ich möglicherweise gesammelt habe, helfen mir dann später, ein bisschen zu optimieren, nachzurüsten. Und dann würde ich zu euch kommen und dann sagen so, hier, pass mal auf, ich brauche das und das, was empfehlt ihr mir? Aber woher weiß ich, was ich brauche und wie ich das zusammenstellen? Also was kann ich tun, damit ich selber euch erstmal ein paar Informationen mehr in die Hand gebe?
Wir haben in unserem Kontaktformular haben wir da die Möglichkeit, dass man auch eine komplette Stromsetup-Beratung auswählt. Da wird man ein paar Punkte in so Dropdown-Feldern abgefragt und kann natürlich auch seinen Freitext angeben. Und dann wird man da quasi, bucht man sich da ein Beratungsgespräch mit uns und da wird sich im Vorfeld eben von unserem Kundenservice dann angeschaut, ne? Unsere Produktberater skizzieren dann, was möchte der Kunde, ne? Wenn der Kunde jetzt schreibt, er möchte 14 Tage autark irgendwo stehen können, ne? Dann ist so, ich frage dann immer in der Praxis erstmal so, gut, wie lange hält denn jetzt deine Kassettentoilette? Weil wenn die bloß 3 Tage hält, dann bist du limitiert auf deine Toilette, ja, und nicht auf dein Stromsetup nachher am Ende. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir dann zum Beispiel darauf eingehen können und auch den Kunde beraten können. Und ganz wichtig ist ja jetzt, wenn ich den Kunde berate und sage, du brauchst jetzt das, was du da betreiben möchtest, du brauchst 200 Watt Solar auf dem Dach. Wir versuchen natürlich da einfach durch den Service und mit gezielten Produktempfehlungen natürlich von unserer Seite aus den Kunde von uns zu überzeugen. Ja.
Wie würdest du rangehen bei dieser Entscheidungsfindung? Also was ist da irgendwie ein sinnvoller Herangang? Irgendwie zu sagen, so investiere ich ein bisschen mehr, mach das gleich richtig, dokter dann herum und mach eine temporäre Lösung oder sag irgendwas, ich mache eine mobile Lösung. Also was empfiehlst du da, wenn ich jetzt mit solcher Fragestellung zu dir komme?
Bei diesen Powerstations ist es so, dass natürlich die Eintrittsbarriere in die mobile Stromversorgung, wenn man sich nicht so auskennt im Detail, ganz erheblich sinkt, weil die Auslegung und Verknüpfung oder Verkabelung der einzelnen Komponenten in so einer Powerstation, die wird mir ja dadurch abgenommen. Ja, das muss ich, und wenn ich das jetzt, sage ich mal, von meinem Kenntnisstand oder Know-how übersteigen würde, ja, dann würde ich sagen, ist das ganz klar ein Thema. Es gibt aber Kunden, die wollen natürlich auch die Herausforderung annehmen und wollen das trotzdem selber in Einzelkomponenten hinbekommen. Oder es gibt Kunden, die sagen, ja, aber ich bin von der Marke überzeugt, ich möchte die Batterie und ich möchte aber diesen lüfterlosen MPPT von der Marke, weil dazu gefällt mir die App einfach am besten. Ich hatte das schon mal. Dann ist das auch, das ist eine individuelle Entscheidung. Ja.
Was ist ein MPPT?
Oder
was ist das?
Ein Solarladeregler, Entschuldigung, also so ein MPPT, Solarladeregler zum Beispiel für meinen Solarstrom. Da gibt es ja auch den ganz bekannten blauen Anbieter, die haben da sehr gute Geräte, auch sehr günstig teilweise. Und da ist es so, dass das zum Beispiel, ja, dass sich der Kunde dann dafür entscheiden möchte, aber sagt, oder er nimmt eine sehr günstige Lithiumbatterie, weil er sagt, hey, ich habe einfach nicht das Geld dafür, dann ist das ja legitim. Aber dann lege ich das natürlich, dann ist eigentlich schon die Entscheidung für mich gefallen, dass ich halt ein Individual-Setup mir festlege. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel, es gibt Setups, würde ich sagen, jetzt von meiner Seite ist halt einfach nicht sinnvoll, mit 50 Amperestunden Lithium einen 3 kW-Wechselrichter anzuschließen, aber der Kunde möchte es halt so machen, warum auch immer, ja. Das ist mir jetzt nur mal so an der Stelle, ja. Und bei so einer Powerstation, das ist ganz einfach, das ist, grundsätzlich sind das immer sehr kompakte Geräte, die sind preis-leistungsmäßig sehr, sehr attraktiv, also ich bin, wenn ich an der gleichen Leistungsklassen bleibe, meistens teurer bei einem Individual-Setup, muss man auch dazu sagen. Und das ist so, meistens nimmt das die Entscheidung ab. Und ich, dann gibt es manchmal noch so, dass der Kunde damit hadert und sagt, ja, aber wenn mir jetzt da irgendwas ausfällt in meiner Box, ne, dann, und ich bin unterwegs, da, dann tut es ja vielleicht auch nicht mehr. Dann muss ich aber dazu sagen, wenn in deinem Einzel-Setup dir etwas ausfallen würde, dann wäre das ja genauso. Mhm. Und bei einer Powerstation ist das Gleiche, die funktioniert ja weiterhin. Aber zum Beispiel, wenn mir der MPPT-Laderegler da drin kaputt gehen würde, würde halt nur der nicht funktionieren. Also da kann ich dann auch immer an der Stelle so ein bisschen die Angst nehmen.
Ja. Aber du klingst so ein bisschen so, dass das für dich so eher so eine Version für Einsteiger ist, die sich nicht große Gedanken machen wollen. Also dieses sehr, sehr convenient nenne ich das. Man geht los, sagt man, ich habe eine Stromversorgung, das reicht für, um mal schnell irgendwas anzustöpseln, irgendwie im Staubsauger, kleine Kaffeemaschine, und dann ist das Ding aber auch leer und muss wieder langfristig aufgeladen werden. Ist das so eine Sache, die du deinen Kunden dann auch guten Gewissens empfiehlst, oder sagst du so, nee, wenn ihr es einfach haben wollt, dann ja, aber eigentlich würde ich euch was anderes empfehlen. Also wie ist da denn so dein eigenes Vorgehen?
Ich kaufe mir einen kleinen Camper, aber ich plane vielleicht Nachwuchs oder der Nachwuchs ist schon unterwegs und ich weiß, in 2-3 Jahren wechsle ich vielleicht das Fahrzeug wieder. Da ist natürlich die Frage, ob ich jetzt 3.000 Euro für ein Individual-Setup oder für so eine Powerstation ausgebe, die ich halt wieder entnehmen kann, in mein nächstes Fahrzeug reinbauen kann. Da würde ich sagen, auch zum Beispiel würde ich dir ganz klar so eine mobile, also mobil, ne, wenn das Ding 40 Kilo wiegt, dann sage ich, spreche immer von entnehmbar, ja, nicht okay. Mobil. Ja.
Okay.
Ich möchte den Kunde selten davon überzeugen. Ich meine, der muss sich ja selber mit der Entscheidung wohlfühlen, die er da trifft. Ich versuche ihm da immer bestmöglich alles an die Hand zu geben. Ja. Ich versuche ihm da vielleicht die Ängste oder Bedenken zu nehmen, mit, ne, wenn da mal was ausfällt oder sowas. Aber letztendlich ist es dem Kunde seine Entscheidung. Ja.
Ich fahre jetzt mit dem Auto zu euch, oder ich, also wirklich konkret, nicht nur am Telefon, sondern ich frage zu einem eurer Händler, eurer Berater, und stehe davor. Wie würde dann so eine Beratung ablaufen?
Ja, mal grundsätzlich, also ich würde jetzt einfach mit ganz pauschalen Annahmen arbeiten. Mhm. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zu uns kommt oder zu einem Händler kommt und sagt, er hat hier seine Verbraucher, ne? Wir haben auch so einen Strombedarfsrechner zum Beispiel auf unserer Webseite. Ne? Und da kann man so seine Komponenten eingeben, und da, ich sag mal, das tut immer schon mal sehr gut, weil jeder beschäftigt sich mal damit überhaupt, was habe ich denn da für elektrische Geräte? Und normalerweise im Haushalt, da macht sich keine Gedanken, ist Wasserkocher, Kühlschrank oder Föhn, tut ja alles, ne? Ich muss mir da keine Gedanken machen. Und wenn ich einmal auf das Datenblatt schaue von diesen elektrischen Geräten, da sehe ich erstmal, was die für Leistungsaufnahmen haben oder wie wenig teilweise auch. Und da kann ich mal ehrlich zu mir selber sein, in diesem Strombedarfsrechner bei uns auf der Webseite, gebe ich meine Verbraucher ein, ich gebe ein, wie lange schätze ich, benutze ich das pro Tag, und dann spuckt unser Strombedarfsrechner unten eine geschätzte Energiemenge pro Tag aus mit einem gewissen Sicherheitsaufschlag. Ja. Und kann man das sehen. Und mit diesem Strombedarfsrechner geht man zum Beispiel auch bei uns ins Rennen für so eine Beratung. Ja.
Wie ist es mit den Batterien? Du hast jetzt verschiedene Typen von Batterien schon mehrfach angesprochen. Und die klassische damals war, glaube ich, so eine Blei-Zink-Batterie oder sowas, keine Ahnung, ganz, ganz früher. Inzwischen ist es ja so, dass irgendwie viel weniger Volumen gebraucht wird, um eine höhere Leistung rauszubringen. Dann ist aber, sind es auch wieder irgendwie Preisunterschiede, die da auch, glaube ich, eine Rolle spielen. Was gibt es da so jetzt für Standards, die man so nutzt, und was ist da eine Empfehlung gerade für den Campingbereich?
Also, mal grundsätzlich, wir haben seit über 100 Jahren Bleibatterien. Und der Proof of Concept ist gegeben, die funktionieren sehr gut. Ne? Es kamen vor 10, 15 Jahren diese ominösen Lithium-Batterien auf den Markt, sage ich jetzt mal. Und grundsätzlich mal, wenn man nur ein paar Mal im Jahr unterwegs ist und hat nur kleine Verbraucher, das ist mitunter auch der Grund, warum zum Beispiel die Wohnwagenhersteller oder Wohnmobilhersteller nach wie vor standardmäßig auf solche Bleibatterien setzen, weil es an sich einfach sehr gut funktioniert, wenn damit pfleglich umgegangen wird. Und das ist absolut fein und das kann auch jeder für sich nutzen. Und das muss man für sich selber festlegen. Und dann ist auch mal ganz interessant zu beobachten. Ja, diese neuen Batterien, die wiegen ungefähr, ich sage jetzt mal, die Hälfte weniger, sogar eher tendenziell noch mehr. Und jetzt ist aber zu beobachten, dass die Lithium-Batterien, die sind leichter, aber die Kunden packen sich die dreifache Energiemenge in ihr Auto. Das heißt, in Summe ist es dann doch wieder mehr Gewicht, was sie rumfahren. Ne? Und das ist immer so, wenn ich Äpfel mit Äpfel vergleiche, dann ja, die Lithium-Eisenphosphat-Batterie ist deutlich leichter. Ja, aber nur, um da immer so ein Gefühl mitzugeben, ja, zum Beispiel. Ist richtig, wir haben im Markt ganz gravierende Preisunterschiede. Ne? Also gerade bei dieser Standard Lithium-Eisenphosphat-Batterie, da bewegen wir uns in Preisranges, ich sage jetzt einfach mal von 200 Euro bis 1500 Euro jetzt so am Peak. Ne? Und wenn ich mich da jetzt anfange, damit auseinanderzusetzen, ist das für einen Kunden natürlich total intransparent. Warum habe ich jetzt die Möglichkeit, für eine Sache 300 Euro zu bezahlen oder 900? Ne? Wo ist jetzt da der Benefit oder der Mehrwert? Und dabei bin ich doch bloß zweimal im Jahr im Urlaub, ne? Sowas zum Beispiel. Also das ist, wie drücke ich das jetzt am diplomatischsten aus? Das ist sehr intransparent, würde ich sagen, weil am Ende vom Tag kauft der Kunde eine schwarze Kiste, in die er nicht reinschauen kann. Ja? Und jeder erzählt wunderbar, wie toll das alles von ihm ist, aber der Kunde selber kann da nur sehr schwer nachvollziehen, was ist da eigentlich tatsächlich drin. Ja?
Und wie schafft ihr das mit eurer Arbeit, genau diese intransparent aufzulösen? Weil das ist natürlich so, vielleicht habe ich irgendwo bei YouTube oder irgendwie im Internet gelesen, hier kauft ihr das Ding, ist leicht, ist klasse, ist leistungsstark, klar, kostet ein bisschen mehr, bringt dir aber was. Und dann komme ich zu euch und äußere den Wunsch. Also stehst du da und sagst du, nö, mach mal nicht? Oder was machst du denn?
Selbstverständlich. Also ich habe jetzt keine Chance, wenn ich versuche, meine 1000-Euro-Batterien dem Kunde zu verkaufen und der hat aber von vornherein das Preisschild, ich will maximal 300 Euro ausgeben. Diesen Kunde gewinne ich nicht für mich. Ne? Ich sage jetzt eher mal, das sind es nachher, sind es da Überzeugungen im Servicebereich ganz klar. Und zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Datenblätter oder Bedienungsanleitungen und auch so Content, den wir machen mit YouTube oder Messen, ne? da können wir natürlich ganz viel Boden gewinnen. Und da muss man auch sagen, wenn natürlich jetzt ein Anbieter aus Fernost direkt über Amazon oder eBay oder solche Marktplätze seine Ware verkauft, die liegen teilweise unter unseren Einkaufspreisen, muss man dazu auch sagen. Also da können wir gar nicht, damit kann man hier gar nicht konkurrieren. Und das Interessante ist halt, die haben hier solche teilweise, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber teilweise gibt es da Zulassungsthemen, die diese Batterien gar nicht haben oder auch so Sachen wie die Entsorgung, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Praxis abläuft, aber bei uns gibt es eine Geschäftsadresse, da kann man seine Batterie zur Entsorgung hinschicken. Das kostet auch wahnsinnig viel Geld oder Reklamationssachen. Und da, ich weiß jetzt, Vorsicht, ich will da jetzt kaum so nahe drehen, wie das in der Praxis, wie das läuft, aber wahrscheinlich sagen die, wenn der Kunde eine Reklamation hat, dann schicken die halt einfach eine neue Batterie hinterher und mit der alten ist keine Ahnung. Und bei uns ist es ja tatsächlich, hängen da Menschen hinten dran. Wir haben eine Reklamationsabteilung, wir haben eine Reparaturwerkstatt für diese Batterien, die wir alles betreiben. Das kostet alles ein gewisses Geld. Es hat aber natürlich auch gewisse Nachhaltigkeitsaspekte und die gerechtfertigen dann zum einen den Preis und natürlich ist dann die Auswahl der Zellen zum Beispiel oder die Batteriemanagementsysteme, die für die Regelung von so einer Batterie zuständig sind. Da gibt es einfach auch sehr erhebliche Unterschiede in den Einkaufspreisen. Ja.
Ich hab das Gefühl, das ist aber ja nicht nur eine Preisgeschichte oder eine Nachhaltigkeitsgeschichte, sondern manchmal ist es auch so, dass ich vielleicht auch vor Problemen stehe, die ich alleine gar nicht lösen will. Also das heißt, ich bestelle mir möglicherweise im Internet ein Set, will das einbauen Und das funktioniert dann irgendwie am Ende des Tages nicht so. Also kriegst du das auch häufig mit, dass dann, ja, dass irgendwie auch diese Voraussetzungen gar nicht da sind, dass man alles selber machen kann und man macht es trotzdem und dann entstehen Fehler? Oder wie ist da denn so deine Erfahrung?
Also ich kann das da auch so aus dem Kundenservice gibt es das durchaus mal zum Beispiel den Fall, dass ein Kunde sagt, ein Setup hat er in seinem Auto, er hat sich zum Beispiel einen Wechselrichter von uns gekauft, ja, und sonst hat er, und dann zählen die uns die Komponenten auf, die sie alle haben, ne? Das ist dann immer, und dann steht dann dran, Lithium-Batterien. Da weiß ich in der Regel immer schon ganz genau, die ist nicht von uns. Und dann sagt er zum Beispiel, der Wechselrichter, der piepst, oder der Wechselrichter befördert meine Batterie in die Abschaltung oder solche Sachen, ne? Und da gibt's dann manchmal, zum Beispiel, wenn man dann mal ihn fragt, ne, was hast du für eine Batterie? Was sind das für Parameter, ne? Passen die Ab- und Einschaltbedingungen von deiner Batterie zu denen von diesem Wechselrichter, den er zum Beispiel bei uns gekauft hat. Und da gibt es dann manchmal Differenzen, dass zum Beispiel die Batterie nicht so eine niedrige Entladung zulässt und die dann halt der Wechselrichter quasi noch arbeitet und die Batterie ist aber schon, hat schon abgeschaltet. Also solche Sachen gibt es dann, wenn man da jetzt was selber macht oder halt auf eine sehr günstige Lösung gibt. Aber auch sowas, man kann sich bei uns im Support melden. Wir können natürlich nicht immer für Fremdprodukte, sag ich mal, Beratung übernehmen oder das ist dann, diese Aussage ist dann haftbar. Aber ich zum Beispiel, wenn man mir ein Datenblatt schickt von einer anderen Batterie, ich kann dann schon sagen, ja, nein, vielleicht müsste funktionieren. Ja, das.
Aber ich muss es ja nicht selber machen, ne? Sondern ich habe ja auch die Möglichkeit, dann genau diesen Supportweg zu umgehen, indem ich jetzt, was weiß ich, mit einem Einbaupartner von euch da irgendwie was zusammen mache, oder?
Genau, da haben wir ein Einbaupartner-Netzwerk, die Beratung, Einbau und Verkauf vornehmen. Da kann man bei uns auf der Webseite mal seine Postleitzahl eingeben und dann guckt das komplett über Deutschland verteilt das Einbaupartner-Netzwerk aus. Ich muss dazu auch sagen, wir haben zum Beispiel in der Schweiz mittlerweile einen Generalimporteur, das ist die Venetix-Firma. Die haben ein Einbaupartner-Netzwerk in der Schweiz zum Beispiel aufgebaut.
Das heißt, ich gehe auf die Website, finde da meine Adresse und dann kann ich irgendwie einen Termin gleich buchen oder wie funktioniert das
denn? Richtig, also da kriegen wir dann die Kontaktdaten, da steht auch genau drin, was macht diese Firma, ja, also übernimmt die Beratung und Verkauf von unseren Produkten, macht die Beratung, Verkauf und auch Einbau, also da kann man sich, da kann man dann mal anrufen oder E-Mail schreiben, sich mal ein Angebot einholen, das ist ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Setup mir einbauen möchte, was irgendwo im Bereich der 5.000 Euro liegt, ich würde, glaube ich, 10 verschiedene Firmen anrufen. Ne? Also ich würde das ja auch für mich vergleichen und ich möchte das ja transparent haben.
Das ist selbstverständlich.
Bin eh ein Schwabe. Also, ja.
Das mache ich aber im Handyvertrag genauso, das mache ich beim Autokauf genauso, das mache ich bei allem so, dass genau. Ich nicht irgendwie das...
Ganz natürlich, wir vergleichen ja bei allem. Ich glaube, wir Deutschen sind sowieso die Vergleichsweltmeister auf der Welt. Ja? Das ist Wahnsinn, ja.
Ja, meine, das Gute ist ja, dass irgendwie, wenn ihr vergleicht da draußen, also da solltet ihr das mal machen, weil ihr seht ja auf der Seite von Active ja auch eine ganze Menge Material, Produkte und Services oder sowas. Und das Tolle ist, wenn ihr wollt und jetzt mal kurz raufschaut und irgendwie vielleicht schon sagt, das möchte ich gerne haben, ja, dann könnt ihr nämlich Geld sparen. Wir haben jetzt hier einen kleinen Code vorbereitet, den ihr einfach dort dann eintippen könnt. Dann könnt ihr nämlich dort, wenn ihr bei dem Bestellvorgang Camperman 10, Ziffer 10, 10 nutzt, 10% auf alles reduziert einkaufen. Das bedeutet, alles außer Pro und Angebote bedeutet, könnt ihr dann irgendwie einfach bestellen, euren Warenkorb füllen, auf Bestellen klicken und dann spart ihr 10%. Also der Code ist Camperman 10 ohne Punkt, Camperman 10, die Zahl 10 und das Ganze müsst ihr euch nicht merken, geht einfach in die Shownotes, da steht alles nochmal drin, da sind die Links drin, da findet ihr auch den Bedarfsrechner, da findet ihr auch die ganzen Adressen von den Partnern, aber eben halt auch nochmal der Code, wenn ihr bestellt, also dann habt ihr dann da auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. Aber sag mal, Luca, diese ganze Stromgeschichte, ich fühlte mich ein bisschen doof, jetzt irgendwie überhaupt solche Fragen zu stellen. Ich dachte irgendwie so, ich kenne mich aus mit vielen Dingen, aber irgendwie merke ich immer wieder, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto weniger weiß ich, ne? Also wie viel brauche ich? Und du hast gerade ein schönes Beispiel gesagt. Zu Hause kommt das aus der Steckdose, aus der Wand. Man macht sich keine Gedanken. Ich habe jetzt auf dem Festival mal letztens einen Wasserkocher an so einer Powerstation bedient. Und schwuppsdiwupps war die Powerstation leer und die Sonne konnte gar nicht so schnell nachschießen. Das sind ja Sachen, die man sich ausrechnen kann. Aber manche Sachen sind ja auch so Geschichten, die man sich so erzählt. Gibt es irgendwelche Strommythen, wo du sagst so, ey, da erzählt man sich das komplett falsch. Das ist irgendwie etwas, das hat man gar nicht auf dem Zettel. Fällt dir da irgendwas so ein, wo du sagst so, Mensch, du bist manchmal überrascht, dass solche Sachen sich immer noch so von Person zu Person immer so weiter irgendwie tragen? Hast du da irgendwas erlebt?
Ja, es gibt zwei Sachen, wo ich selber immer mir denke. Das eine ist, häufig wird überschätzt, was tatsächlich von Solar runterkommt, ne, den Tag über. Und es wird unterschätzt, was man tatsächlich selber verbraucht. Ne. Das ist irgendwo dazwischen die Schnittmenge. Das ist so, was ich merke. Ne. Wie gesagt, man kauft sich ein 200 Watt Solarpanel und dann denkt man, das Ding hat von 0 bis 24 Uhr, kommt das quasi da runter. Und das ist, da muss man im Vorfeld ein bisschen da eher tendenziell mit etwas mehr Solarleistung auf dem Dach rechnen. Das würde ich sagen, ist ein bisschen überschätzt man gerne ja, etwas. Dann ist noch ein zweites, das ist diese ewige Diskussion mit so der Unsicherheit von solchen Lithium-Batterien. Da kursiert ja auch wahnsinnig viel. Ne? Wahnsinnig viel. Dazu muss man aber erstmal sagen, die ganzen Batterien, die eigentlich, ich sag mal jetzt, ab einem mittleren Preissegment, die haben alle eine sogenannte UN 38.3 oder dann noch die höherpreisigen ist dann die ECE R10 zum Beispiel, na, die elektromagnetische Verträglichkeit, das ist die 38.3 ist diese Transportgeschichte. So eine Batterie wird sehr harten Tests unterzogen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass zum Beispiel jetzt eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie per se eigentlich inhärent sicher ist gegen thermisches Durchgehen. Also das ist eine sehr sichere Komponente. Ich habe viel mehr, also ich muss sagen, ich privat, ich habe viel mehr Sorgen vor meinem Handy, das ich zum Beispiel auf dem Sofa über Nacht liegen lasse und auflade, ne? Oder das E-Bike irgendwo. Ein E-Bike, das ist in der Regel ein NCM, also Nickel, Kobalt, Mangan, das ist so ein brennbarer Akku. Da habe ich persönlich viel mehr Bauchweh, den irgendwo zu laden. Man muss dazu aber auch sagen, diese Geräte haben in der Regel auch immer eine thermische Sicherung. Die sind auch sehr sicher. Also das ist immer, wir fahren immer noch, die meisten Leute oder sehr viele Leute fahren immer noch ein Auto mit einem 50 Liter Sprittank rum, ja, mit absolut brennbarem Material drin. Und das sind so Sachen, da muss ich sagen, die Geräte sind sehr sicher. Wenn mal etwas schmoren sollte in dem Fahrzeug oder sonst was, ist es häufig, dass zu dünne Kabel gewählt wurden oder durch die Verkabelung, Verkrümmung, Übergangswiderstände entstehen, die bei einer zu hohen Leistungsabgabe dann zu solchen thermischen Problemen führen. Man muss dazu aber auch sagen, nur weil was schmort oder warm wird, brennt nicht sofort was. Ja. Das mal an der Stelle.
Ja, aber das ist spannend, was du sagst mit mit den falschen Kabeln. Das hast du im Haushalt ja auch. Dann hast du irgendwie aus dem Baumarkt eine Billigsteckdose oder einen Verteiler da angeschlossen an die Wand und packst das rein. Ja, klar, Toaster, Wasserkocher und dann mach ich noch irgendwas dran. Am besten Staubsauger noch. Schön auf gleichzeitig und dann auf einmal riecht das komisch, ne? Und das ist etwas, ich glaube, das ist ja dann oftmals nicht das Produkt, sondern der Mensch, der dann für den Fehler oft sorgt, oder?
Ja, also wir haben das tatsächlich noch häufiger gehabt, dass uns eine Batterie eingesendet wurde und da hat man tatsächlich dann die Spuren vom Kabel auf dem Batteriegehäuse gesehen, das einfach für sehr heiße Kabel spricht. Ne? Also das gibt es durchaus und ja, das ist halt, wenn man sein bestehendes System oder man hat immer wieder einen zusätzlichen Verbraucher dran hängt oder halt einfach zum Beispiel einen Wechselrichter einbaut und das ist auch sowas. Wenn wir jetzt im 12-Volt-Bereich bleiben, ja, und ich habe jetzt 1000, 2000 oder auch 3000 Watt Wechselrichter, das sind unfassbar hohe Ströme oder elektrische Leistung in diesem Bereich. Und da kommen wir in Kabeldimensionen, wenn man das richtig auslegen möchte, die sind sehr groß im Querschnitt. Ja, und das ist so ein bisschen, überschätzt man gerne. Gibt auch im Internet zum Beispiel frei solche Kabelquerschnittsrechner, wenn man sich da nicht ganz sicher ist, zum Beispiel. Ja, da kann man das mal eingeben. Und das auch gegenchecken. Wir haben zum Beispiel in unserer Bedienungsanleitung bei den Wechselrichtern ist auch immer, es sind zum Beispiel empfohlene Kabelquerschnitte, Sicherungsdimensionierungen bei der entsprechenden Länge und so mit angegeben zum Beispiel. Und kann man auch bei uns im Shop kaufen.
Dann würde ich sagen, dann ist es im Prinzip so, wie wir auch begonnen haben. Also ich habe jetzt meinetwegen Bock auf eine Kaffeemaschine. Du hast gesagt, du hast ein E-Bike dabei, dann kommt noch ein Kühlschrank dazu. Das sind ja Sachen, die dann im Beratungsgespräch dann ja auch thematisiert werden. Heißt also, das sind so meine größten Verbraucher, die ich habe. Und dann würde mir ja empfohlen werden, wie muss das Setup sein, welche Kabelstärke braucht man, wie müssten die Wechselrichter dann dimensioniert sein, all sowas, oder? Das heißt dann irgendwie genau auf mich zugeschnitten, plus noch ein bisschen Puffer, damit dann eventuell noch was anderes da genommen werden kann. Also verstehe ich das richtig? Ist das so ungefähr so das Vorgehen?
So kann man sich das vorstellen. Das ist zum Beispiel auch, wenn man da jetzt ein Beratungsgespräch mit dem Kunden macht, ne, da geht es 15, 20, 25 Minuten zum Beispiel. Und jetzt haben wir über ganz viele Dinge gesprochen. Ne, und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich weiß gerade auch schon immer, was war das Erste, über was wir gesprochen haben, ne? Und dann kriegt man natürlich von uns dann immer noch eine E-Mail im Nachgang, ne? Das ist dann, wo dann das nochmal zusammengefasst wird, über was haben wir gesprochen. Bekommt dann natürlich eine Produktempfehlung von uns noch dazu. Weil man muss ganz klar sagen, dass gerade bei so einer Beratung und dann im, da ist einfach eine wahnsinnige gute Möglichkeit, den Kunde von dem Produkt oder von uns zu überzeugen.
Sag mal, jetzt ist dein T4. Ist der fahrbereit? Hast du alles gepackt? Geht's bald los? Also ist ja, ich gucke jetzt hier raus, die Sonne scheint und bist du bereit? Bist du startklar?
Oh Gott, ja, also jetzt machen wir auch, wenn ich jetzt ein Bild zeigen, also das ist ja leider ein Podcast, aber also mein T4 zum Beispiel, der hat jetzt 500.000 Kilometer, ja, der geht jetzt aber noch, also ich fahre im Juni, will ich nach Südfrankreich fahren, das sind ungefähr 2000 Kilometer. Ich muss davor aber noch eine große Inspektion machen und der muss noch zum Karosseriebauer. Der kriegt jetzt einmal komplett vorne, hinten das Rostthema gemacht. Ja, wird es mich wahrscheinlich umhauen, was es kostet, aber das kriegt er investiert. Also es ist leider ist gerade alles draußen. Ich habe aber einen festen Möbeleinbau habe ich und dann eben, wie gesagt, ich habe eine 100 Ampere schon LFP-Batterie in so einer kleinen Powerstation. Das haben wir jetzt nicht mehr im Programm, aber so eine kleine Pause. Die hat dann 1000 Watt. Ich habe aber, wie gesagt, das Handy, das E-Bike-Ladegerät braucht 72 Watt. Das ist eigentlich mein größter Verbraucher so im Bereich. Was Größeres habe ich gar nicht.
Gibt es denn irgendwas, was über Strom hinaus du immer dabei hast? Also jetzt gerade Südfrankreich oder so, ja. Wo du sagst, so, das ist ein Must-Have für mich, ohne das campe ich nicht?
Ja, also bei meinem Auto habe ich tatsächlich immer so kleine Ersatzteile, hatte ich dabei. Es ist aber so, dass ich habe immer einen Multimeter Strommesszange. Wir haben jetzt auch ganz neu, muss ich jetzt einfach an der Stelle sagen, haben wir eigene Active Multimeter Strommesszange bei uns im Shop, die kann man da kaufen. Würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Weil auch wenn ich, das war auch zum Beispiel, wann tritt in der Regel ein Defekt oder ein Problem mit unserem Produkt auch, ja? Wir appellieren zwar immer zu den Kunden, hey, bevor du in Urlaub fahrt, check das einmal alles durch, aber in der Praxis fährt man los und dann irgendwo stellt man fest. Und mit so einem Multimeter und einer Strommesszange können wir aus dem Support. Ich kann eigentlich alles immer damit, eine geführte Fehlersuche, auch den Kunden, auch der nicht so visiert ist, ja, kann ich anleiten, müssen wir mal das, und dann weiß ich ganz klar, liegt es am Produkt oder ist es vielleicht etwas anderes. Ja. Da, das habe ich persönlich immer dabei. Und dann ist
klar, Dein Job lässt dich nicht los.
Also, ach Gott, jetzt sollst du mal meine Partnerin fragen, wie ich da auf dem Campingplatz, ja. Und ich rede dann auch mal mit den Leuten, ne, das ist ja schon. Aber jetzt hole ich so weit aus. Und dann habe ich noch immer, das ist auch so was, was ich jedem empfehle, der zum Beispiel eine längere Reise plant, ne? Dem empfehle ich immer redundant unterwegs zu sein. Was meine ich damit? Ich habe in der Regel, hat man da sein Setup und dann hat man vielleicht einfach nochmal, wenn man zum Beispiel angewiesen ist, dass sein Laptop funktioniert oder sein Handy, dass es geladen werden kann, dann habe ich zum Beispiel noch so einen ganz kleinen 300 Watt Wechselrichter, habe ich zum Beispiel noch im Gepäck. Das ist einfach, was ich jedem empfehle, der zum Beispiel länger unterwegs ist oder auch mal zum Beispiel überwintert auf irgendeiner Insel oder sonst was. Ja. Wenn ich weiß, da ist vielleicht die Versorgung nochmal deutlich schlechter, da kann ich nicht mehr einfach irgendwas hinbestellen, da empfehle ich jedem immer, seid redundant unterwegs. Es ist gut, es nicht zu brauchen, aber bei so einer Sache, gerade wenn ich darauf angewiesen bin, ja, da kann ich vielleicht nicht mehr kochen mit Induktion, aber ich kann auch meinen Laptop zum Arbeiten laden und was weiß ich. Also das sind so Sachen, die ich jedem empfehle.
Das ist ein guter Tipp, vor allen Dingen auch gerade, was du sagst, wenn man irgendwo ist, wo dann nicht die Lieferdienste automatisch gleich nächsten Tag vor der Tür stehen.
Wir haben keine Gefahrgutbeziehung außerhalb Europa oder auf Inseln. Ne? Aber wenn der Kunde mir alle Nachweise schicken würde, ich sage ganz klar, ja, das ist zu 99% sicher, dass ein Defekt am Produkt ist. Ja. Ich kann dir aber dorthin nicht schicken. Es tut mir leid. Ja. Dann kann der Kunde jetzt auf uns schimpfen, ne? Oder er kann sagen, okay, alles klar, ich habe vorgesorgt für mich. Sobald ich wieder in der Nähe bin, ja, können wir das organisieren. Und wir haben da viel Lehrgeld auch im Kundenservice lernen müssen, weil wir immer versuchen, dem Kunde zu helfen, ja. Aber manche Sachen gehen halt leider einfach nicht. Und auch so mit, wenn es zum Beispiel eine Reklamation gibt, man muss uns halt als Unternehmen auch einfach die Chance geben, die Geräte zu überprüfen. Das ist ganz klar, ne?
Also Luca, wenn jetzt irgendwie jedes Beratungsgespräch bei euch so abläuft wie das Gespräch, was wir gerade geführt haben, wird es, glaube ich, irgendwie weniger Mythen zum Strom geben. Es wird irgendwie viel mehr gute Setups geben und es wird so sein, dass die Leute, die dann irgendwie sich dann überlegen, wie sie ihr Strombedarf decken, dass da keiner unterpowered und überpowered sein wird. Das ist total cool. Ich glaube, ich habe eine Menge gelernt, ihr da draußen hoffentlich auch.
Ich muss ja gerne, wie gesagt, bei Fragen oder sonst was gerne schreiben, gerne auf die Messen kommen. Ja, bei uns arbeiten echte Menschen, die mit viel Herzblut hinter der ganzen Sache stehen, ja, ob es im Support ist, im Marketing, also in der Entwicklung. Wir machen uns da sehr viele Gedanken, wie können wir das Leben einfacher machen mit der mobilen Stromversorgung. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere eigene App entwickelt. Das war ein gigantisches Projekt, ne, dass wir eine zentrale App für alle unsere Geräte haben. Also wahnsinnige Projekte, die wir über die Jahre umsetzen. Und auch, das ist mir ganz wichtig, auch wir haben Hausaufgaben und da sind wir stetig dran und wir wollen immer besser werden. Und ja, falls ihr Fragen habt, gerne Kommentare, gerne uns eine E-Mail schicken und wir werden euch da alles nach bestem Gusto beantworten.
Wie gesagt, alles findet ihr in den Shownotes, wie ihr dann irgendwie Luca und sein Team erreichen könnt. Auf der Website www.active.de findet ihr auch die Möglichkeit, Beratungstermine zu buchen. Und natürlich könnt ihr da den Code CAMPERMAN10 verwenden, um dort vergünstigt einzukaufen. Also all das steht aber nochmal in den Shownotes. Klickt da mal rein. Luca, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diesen Stromaufklärungsunterricht, sage ich mal. Jetzt bin ich gut gepowert für die Saison. Dir wünsche ich viel Spaß in Südfrankreich.
Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank euch und in diesem Sinne, bleibt autark.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Wie das schon anklang, habt ihr jetzt alle was davon, dass ihr euch jetzt durch diese Folge durchhört, denn na, ihr bekommt einen Gutscheincode oder einen Rabattcode. Also wenn es euch jetzt gefallen hat, ihr sagt so, wir brauchen auch ein bisschen Strom, ein bisschen Equipment, einen Wechselrichter oder vielleicht eine neue Batterie oder irgendwas, dann geht ihr einfach auf die Seite von Active, packt die ganzen Sachen, die ihr braucht, in den Warenkorb. Gebt den Code CAMPERMAN10 ein. CAMPERMAN, ganz normal, ne? CAMPERMAN, CAMPERMEN und dann die Ziffer 10 direkt hinten dran. Und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf alles, außer auf die Pro-Artikel und die Dinge, die sowieso schon günstiger im Angebot sind. Also von da, das Hören hat sich in diesem Fall gelohnt. Ihr habt was über Strom gelernt und ihr bekommt auch noch ein bisschen was günstiger. Du kannst jetzt also auch, wenn du willst und noch was brauchst, kannst du jetzt einfach mal schnell auf die Seite gehen. Husch, husch.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich, zum Glück bei unserem Wohnmobil ist ja alles drin. Ich würde mich auch da nicht rantrauen an so Stromsachen. Wow.
Naja, bei dir ist es höchstens relevant, sag ich mal, wenn so ein Stromkabel mal erneuert werden muss oder sowas um den Wagen vielleicht irgendwie mit so einem Verteiler zu verbinden, vielleicht auch ein Solarpanel aufs Dach. Ist das nochmal eine Idee bei euch, oder?
Ja, lohnt sich, glaube ich, nicht.
Ihr seid nicht so das die Wildsteher, ne? Das heißt, das ist.
Ja, doch schon, aber halt eher so dann mal ein, zwei Nächte und dann halt auch wieder einen Campingplatz eine Nacht und so. Also zwei Nächte kannst du ja problemlos ohne stehen und dann nach 3 Tagen. Habe ich meistens so oder so gern eine Dusche.
Du meinst, du hast eh keinen großen Verbraucher an Bord. Du hast jetzt nicht irgendwie eine Kaffeemaschine und noch einen Föhn oder all sowas einmal ständig. Okay, nee, dann reicht das. Nee,
geht bei uns. Und wir fahren ja auch oft weiter. Wir stehen ja selten viele Tage. Ja, also gerade wenn wir wild campen, dann fährt man meistens nach einer Nacht auch weiter. Also wir zumindest. Und dann lädt man ja wieder ein bisschen auf.
Und also hast du in Costa Rica auch gemacht, immer weitergefahren, aufgeladen. Also ich schätze mal, das Aufladen war bei euch anders. Ne? Ihr habt irgendwie Erinnerung und Energie aufgeladen, also persönliche Energie, oder?
Das Wohnmobil war leider nicht mit. Das war zu groß fürs Flugzeug. Nein, wir sind ja hier in Europa immer mit dem Wohnmobil unterwegs, aber Costa Rica war tatsächlich bei uns so ein lang gehegter Traum. Schon bevor das Kind da war, wollten wir da immer hin, aber es hat sich auch vom Zeitpunkt hat das nie gepasst. Und jetzt haben wir gedacht, wir lassen ausnahmsweise einfach das Wohnmobil mal stehen und machen das jetzt mal, bevor das Kind in die Schule kommt und jetzt vom Zeitpunkt wieder nicht passt. So, weil in Costa Rica ist halt die beste Reisezeit, ist Dezember bis April, da ist Trockenzeit. So, genau. Und wenn dann erstmal ein Kind in der Schule ist, dann sind da keine Ferien, zumindest nicht lang genug, um nach Costa Rica zu fahren. Und deswegen haben wir es jetzt endlich gemacht. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob wir uns ein Van mieten oder irgendwie sowas und habe das auch ein bisschen recherchiert. Aber von dem, was ich so mir angelesen habe, ist Camping da eher noch in den Kinderschuhen. Also es gibt da Plätze, aber die ich dann auch gefunden hatte, da standen dann so, stand dann im Text so, ja, es gibt 10 Stellplätze und Sanitäranlagen rudimentär und so. Also ich glaube, es ist wirklich noch sehr am Anfang und das war mir zu riskant, dass man dann irgendwo hinfährt und alles ist voll so und Wildstehen ist halt auch manchmal schwierig, nicht überall erlaubt. Und dann ist in Costa Rica eben auch so ein bisschen, es ist ein sehr sicheres Reiseland, aber ich habe schon auch gedacht, also es wurde oft tatsächlich vor Ort geraten, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen, selbst wenn wir kurz am Strand waren oder sowas und wenn du halt mit dem Wohnmobil unterwegs bist, hast du halt alles immer bei dir Und entweder, wo lässt du die Pässe? Am Strand, in der Tasche, wenn du baden gehst, oder im Wohnmobil? Und so. Also irgendwie habe ich dann für mich gedacht, nee, ich glaube, dadurch, dass wir auch mit Kind unterwegs waren, eben logischerweise, ist es besser, wenn wir uns einen Mietwagen nehmen. Aber ganz ohne Camping wollte ich natürlich auch nicht. Hm. Und deswegen haben wir uns eine Unterkunft rausgesucht, Faith Glamping Dome, wie der Name schon sagt, eine Glamping
Dome. Also das hat nichts mit unserem Dom oder Kölner Dom oder irgendwas zu tun, ne? Das ist irgendwie.
Nee. Nee, und auch nicht Faith. Faith darf man sich auch nicht von in die Irre führen lassen. Das ist irgendwie nicht religiös oder sowas. Yeah. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Aber ja, nein, es sind so diese Glamping-Zelte, diese durchsichtigen Glamping-Zelte.
Ich bin jetzt auf der Seite, okay. Das sind ja fast aus wie so die Expeditionszelte, die man so, was weiß ich, von irgendwie so großen Touren sieht, so, wo dann die Wissenschaftler dann ihre Versuche drin machen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja super.
NASA.
Ja,
pass auf. Genau so ist es. Ich erzähle mal. Also ich habe es gefunden, gedacht, da müssen wir unbedingt übernachten, auch weil Menschen in ihren Reviews Fotos von Faultieren gepostet haben, die es da im Garten gibt. Und das war für mich schon gekauft. So, müssen wir hin. Und dann habe ich mich vor Ort aber mit der Frau, die dahinter steckt, unterhalten. Andrea Sanchez heißt sie. Und das ist halt auch einfach ein mega, mega tolles Projekt. Also ich war ganz begeistert von dem, was sie mir erzählt hat. Sie hat im März 2017 das eröffnet. Und das war die erste Glamping-Unterkunft in Costa Rica tatsächlich. Also sowas gab es da nicht. Es gab vorher nur Hotels, Hostels und was man so kennt, ne, die gängigen Unterkünfte. Und sie kam auf die Idee, weil sie als Kind immer Astronautin werden wollte, was sie aber nie geworden ist. Und sie hat sich dann zum 40. Geburtstag selbst geschenkt, das NASA-Center in Houston zu besuchen. Sie war sowieso in Amerika für ein Seminar und hat gedacht, das schenke ich mir zum 40., wenn ich noch nicht Astronautin geworden bin, dass ich da mal hinfahre. Und da hat sie diese Domes gesehen, weil die nämlich tatsächlich von der NASA benutzt werden, um auszuprobieren, ob man eventuell Menschen irgendwann mal auf dem Mars, keine Ahnung, übernachten lassen
kann. Das war mein erster Eindruck ja gar nicht so verkehrt. Das ist ja super.
Nee. Mann, das ja, ist ja, ja toll, genau. So, und dann hat sie irgendwie recherchiert. Es hat 3 Monate gedauert, meinte sie, bis sie Kontakt hergestellt hatte zu, also es hat wohl auch eine Frau steckt dahinter, bis sie Kontakt zu dieser Frau aufgenommen hatte. Und der hat sie dann gesagt, ich möchte diese Dinger nach Costa Rica bringen als Unterkunft. Und die hat gesagt, also die sind zwar sicher für 4 Jahreszeiten, die sind ja getestet und alles, aber noch niemand hat die je nach Lateinamerika gebracht. Da sind ja auch wieder ganz andere Wetterungsverhältnisse, ne? Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Und dann hat Andrea gesagt, ja, dann bin ich halt die Erste. Und dann hat die sich wirklich 3 von diesen Dingern erstmal besorgt und nach Costa Rica schiffen lassen, hat ein Grundstück gefunden an der Karibikküste, ganz im Süden, Manzanillo heißt der Ort, ein altes Fischerdorf, kurz vor der Grenze zu Panama, also es sind wirklich wenige Kilometer. Und weil dieses Gebiet das Grundstück, was sie sich gekauft hat, auf einem Gebiet liegt, was ursprünglich mal zu einem Nationalpark gehört und dadurch immer noch geschützt ist, dürfen da keine großen Fahrzeuge wie Bagger oder sowas hin. Und die musste wirklich alles per Hand und Schaufel, musste die das alles selber, also auch ihr eigenes Haus, in dem sie lebt, was auch als Frühstücksort und so dient, als Rezeption, das musste sie alles selber bauen mit Hand und Schaufel. Und auch diese Glamping-Domes hat sie selbst gebaut, hat mit 3 Stück angefangen und inzwischen hat sie 6 Stück von den Dingern. Ja. Und was für eine Geschichte, oder?
Also die Astronautin oder vermeintliche Astronautin, die da jetzt irgendwie ihre kleine außerirdische Welt irgendwie nach Costa Rica gebracht hat, das ist ja irre. Also ich meine, die Dinger sind ja toll. Die sehen ja völlig deplatziert aus da im Dschungel. Also alles so ein bisschen wild und irgendwie überall Palmen auf den Fotos und dann siehst du da dann irgendwie ja sehr akkurate, was sind das eigentlich, Tetraedern? Ich keine Ahnung, also diese bestimmte eckige Form, diese ganzen aus Dreiecken zusammengebauten Halbkugeln, ist ja super. Finde ich ja total geil.
Ja. Und jedes von diesen Zelten hat halt einen kleinen, also steht auf so einem Podest. Mhm. Und daneben hat jedes Zelt noch eine kleine Waschzelle sozusagen. Also Waschbecken und Dusche.
Ja.
Kalt Wasser nur. Wer warm duschen möchte, der geht zu einer zentralen Dusche, die für alle da ist, wo dann auch warmes Wasser ist. Aber es ist sehr warm in Costa Rica. Also es ist nicht so dramatisch. Genau, sie hat noch einen super netten Gemeinschaftsraum. Also nicht Raum, es ist alles, das ist das Tolle in Costa Rica. Es ist alles unter freiem Himmel. Also alles ist offen. da ist ein Dach drüber, weil es regnet ja auch mal, aber es ist halt so ein Pavillon, der zu allen Seiten offen ist. Und da gibt's dann WLAN und Schaukeln, da kann man irgendwie auch arbeiten, wenn man das möchte oder was auch immer. Auch der Frühstücksbereich ist offen, alle Restaurants in Costa Rica, alles ist irgendwie immer offen. Also man ist immer an der frischen Luft. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, das fand ich richtig toll.
Was gibt's denn dafür, also du sagst gerade, ihr habt da so ein Badezimmer, das ist ja wie so ein Hotelraum draußen, würde ich mal sagen. Das heißt, ihr habt dann irgendwie alle Annehmlichkeiten, die man so kennt, ein bisschen vielleicht irgendwie Open Air, aber trotzdem das, was man so kennt. Gibt's da denn darüber hinaus noch Sachen auf dem Gelände, die ihr außer dem Gemeinschaftsraum noch nutzen könnt? Also ist da ein Restaurant direkt drauf? Du sagtest jetzt gerade, da kann man irgendwie einen Frühstücksbereich oder sowas, aber gibt's da auch irgendwie einen Supermarkt oder irgendeinen Kiosk, wo man sich dann Sachen kaufen kann, oder müsst ihr alles mitbringen?
Da ist nichts. Man ist einfach im Dschungel. Aber genau das soll es auch sein. Also sie hat mir erzählt, dass sie auch, also sie hat selber eine Zeit lang auch in Spanien gelebt und war dann in Costa Rica auf dem Urlaub und hat immer die Erfahrung gemacht, wenn sie dann als, weil sie hat auch helle blonde Haare, ob gefärbt oder weiß ich gar nicht, aber egal, auf jeden Fall hat sie blonde Haare. Und wenn sie selbst in Costa Rica dann zum Urlaub machen war, dann hat sie immer gemerkt, dass die Leute quasi viel freundlicher zu ihr sind als zu den Locals, weil sie dachten, sie ist kein Local. Und deswegen war so ihr Ansatz, sie möchte einen Ort schaffen, der auch für Locals ist. Also nicht nur, ne, alle sind willkommen. Und ein Ort, der nicht nur ein Hotel ist, sondern ein Erlebnis, der die Leute zurückbringt zur Natur, in die Natur. Weil sie auch in Spanien, in ihrer Zeit in Spanien gemerkt hat, sie war da so in ihrem Job und diesem 9-to-5 in einer großen Stadt drin, völlig irgendwie entfernt von der Natur, dass sie genau das eben wollte für ihre Unterkunft, für Faith Glamping. Und genau, also das WLAN ist nur in diesem Gemeinschaftsbereich, funktioniert es, da funktioniert es auch super, aber in den Zelten nicht, und zwar bewusst. Sie meinte, sie hat das mal eine Zeit lang gemacht, dass das bis in die Glamping Domes reichte, aber sie hat festgestellt, dass die Leute dann alle in ihren eigenen Domes geblieben sind. Und so gehen die halt in diesen Gemeinschaftsbereich und es kommt automatisch auch Kommunikation zustande. Mhm. Die Menschen reden miteinander, die lernen sich kennen. Und deswegen hat sie das wieder abgestellt.
Das finde ich super. Also gerade da in so einer Gegend, ne, wo du dann irgendwie ja auch schnell dann ja dich da verlierst in dir selber, weil das ist natürlich auch überwältigend, glaube ich, da so zu sein, in so einer mitten in der Natur zurückgeworfen und dann irgendwie mit Leuten sich mal auszutauschen, wo kommst du denn her, wo willst du noch hin, wer bist du überhaupt? Ich glaube, das ist so wichtig, glaube ich, auf so einer Reise auch, ne? Also, dass man da auch dann diesen Kontakt aufrechterhält oder überhaupt erstmal schafft. Toll, toll.
Man nimmt ja auch viel mit, also sei es nur Reisetipps von den anderen, was hatten die für Erfahrungen und so weiter und so fort. Also weil du fragtest, was ist da noch? Also dieser Fischerort Manzanillo, da gibt's ein paar Restaurants. Andrea gibt auch super gerne Tipps. Die arbeitet da auch ganz viel mit Frauen in der Umgebung zusammen. Also sie hatte wirklich so ein bisschen so eine Pioniersrolle als Frau, da überhaupt so ein Business aufzubauen. Das als sie damit angefangen hat, ne? Da gab's nicht viele Frauen, die irgendwie selbst ein Business leiten und versucht deswegen auch explizit da dann ihre Gäste in ein Restaurant zu schicken, wo vielleicht eine coole Frau kocht oder so. Ne? Yeah. Also da hat sie immer super Tipps. Man findet da Sachen auf der Ecke. Da sind auch Supermärkte in der Nähe. Also jetzt nicht fußläufig, aber mit dem Auto, wo man dann sich eindecken kann. Kochmöglichkeiten gibt es da auch. Also es gibt eine kleine Gemeinschaftsküche, wo man sich auch selber was machen kann. Und ansonsten geht's halt aber einfach drum, in der Natur zu sein. Und das, also mehr braucht man da auch gar nicht, weil das Gelände ist wunderschön. Das ist halt wirklich richtig Urwald, Dschungel. Wir sind jeden Morgen von den Brüllaffen geweckt worden, morgens um 5, in einer Lautstärke, das kann man sich nicht vorstellen. Ist ein Kolibri durch den Garten geflogen, im Garten wohnen fest, 3 Faultiere, so, die man oben in den Bäumen sieht. Am Strand, je nach Jahreszeit, nisten auch Meeresschildkröten und man muss wirklich nur einmal bis zum Ende des Grundstücks gehen, das ist nicht weit, durch eine Pforte durch, kleinen Sandweg runter und man ist am Strand. Und da ist halt sonst nichts. Also links daneben ist noch eine weitere Unterkunft, mit der man sich quasi den Strand teilt. Aber sonst ist da nichts. Man ist da wirklich komplett alleine. Und es ist wunderschön. Sehr unberührt.
Das ist ja ernsthaft, also klar, du hast sicherlich ganz viele tolle Sachen gesehen auf Costa Rica. Aber wenn du jetzt irgendwie so einen Bereich hast, ein Naturschutzgebiet, und da ist genau das, was du gerade geschrieben hast, ist das so im Prinzip wie so komprimiert Costa Rica in so einem kleinen Bereich? Also ist das so eine Essenz von dem Land? Also eben halt Dschungel, Tiere, Ruhe, Geräusche, Luftfeuchtigkeit. Das Meer fehlt vielleicht noch ein bisschen. Meeresschildkröten hast du auch gesagt, sind ja auch. Ja. Das heißt also, ist das so ein bisschen so wie so ein unter dem Mikroskop? Das ist Costa Rica auf 100 Quadratmetern oder so? Ja.
Also ist es wirklich, die Unterkunft ist direkt am Strand. Ne? Das ist das Tolle. Sie ist im Dschungel und direkt am Strand. Also man hört das Meeresrauschen, wenn man in seinem Glamping-Dome liegt. So. Und ja, kann man schon sagen, also Costa Rica ist halt schon auch sehr vielfältig, ne? Deswegen ist es jetzt, glaube ich, ist es jetzt, ich würde sagen, das ist so die Essenz, weil es gibt auch Orte, die ganz anders sind, die nicht Ruhe und Natur sind, sondern die irgendwie laut und trubelig sind oder sowas. Okay. Das gibt es auch, ne? Okay. Aber es ist vielleicht irgendwie sehr ursprünglich. Also mir hat auch tatsächlich die Karibikküste sehr gut gefallen, weil das halt so dieses Karibik-Flair ist. Also es war auch dann gerade noch Ostern, als wir da waren. Und die Leute waren irgendwie alle am Strand, die haben dann alle ihre Boombox dabei, laute Musik kommt von überall und es war echt so dieses, so, ja, so ein ganz entspannter Lebensstil. Das ist eben auf der Karibikseite nochmal anders als auf der Pazifikseite. So, da sind auch irgendwie gefühlt mehr Amerikaner im Urlaub, es ist noch ein bisschen mehr auf Tourismus vielleicht ausgerichtet, so. Genau, und was auch ganz cool ist, von der Unterkunft entfernt, mit dem Auto ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten, liegt noch ein kleiner Nationalpark, der sogar kostenlos ist. Also die meisten Nationalparks in Costa Rica kosten Geld, aber der ist auf Spendenbasis. Und da kann man auch ohne Guide, auf eigene Faust, kann man da einfach spazieren gehen. Und da haben wir auch richtig viele Tiere nochmal gesehen, verschiedene Affenarten, eine Schlange sogar, so eine kleine, gelbe, giftige, eine der giftigsten Schlangen in Costa Rica. Ja. Nasenbären und so, also der Nationalpark, der war auch richtig toll, Faultiere, da kann man auch schnorcheln tatsächlich, was wir nicht gemacht haben, weil der Wellengang auch etwas zu hoch war, aber ja, also das ist auch ein super toller Ausflug, man kann da schöne Sachen in der Gegend auch unternehmen und man kann könnte zum Beispiel auch einen Ausflug nach Panama machen, das ist tatsächlich nicht weit, könnte man verbinden, sei es für eine Nacht oder es gibt auch Tagesausflüge, ist dann aber natürlich ein langer Tag mit über die Grenze und so, aber man kann da viel unternehmen. Es gibt auch zum Beispiel, ach, das haben wir auch noch im Garten gesehen, diese grünen Aras, die halt wirklich vom Aussterben bedroht sind und jetzt aber gerade so wieder auf dem grünen Ast kommen und wieder sich so ein bisschen erholen. Und daran hat sie ein Nest im Garten, also mit einer Naturschutzorganisation, die um die Ecke ist und die sich halt um den Schutz dieser Vögel kümmert, haben sie da so eine Tonne aufgehangen und da brüten die halt bei ihrem Garten. Ich meine, hallo.
Ja, das klingt für mich, dass man da auch wirklich längere Zeit verbringen kann, weil das ist ja, glaube ich, so viel zu entdecken da. Aber ich möchte mal ganz kurz über das Campen noch mit dir reden. Ich sehe hier auf der Seite, dass sie so verschiedene Ausstattungen haben. Also hier steht irgendwas von Standard Domes, Deluxe Domes und Luxury Harmony Dome, wie eine Honeymoon Suite. Wie ist denn die Ausstattung? Bett war gut? Ist es so, dass du das Gefühl hattest, so, das ist schon wirklich irgendwie auch so mit Bedacht ausgewählt oder ist es eher so ein bisschen spartanisch? Ja. Also wie ist denn das so?
Nee, hat sie auch, da haben wir sogar noch kurz drüber gesprochen, dass sie auch meinte, ihr ist total wichtig, dass die Leute gut schlafen und da legt sie besonders Wert drauf, dass das gute Decken sind, gute Kissen und gute Matratzen und wir haben wirklich geschlafen wie Babys, mit Wellenrauschen eingeschlafen, mit Brüllaffen aufgewacht, also richtig gut und genau, die sind von der Ausstattung sind die und von der Größe sind die ein bisschen unterschiedlich. Wir waren in dem Standard-Dome, der ist halt sozusagen der kleinste, man kann aber trotzdem komfortabel drin stehen, also der hat Stehhöhe. Der ganz Harmony, was auch immer übersagt ist, der ist der größte, der ist richtig auf so einem ganz hohen Podest drauf. Was ganz süß ist, direkt vor dem ist auch so ein Hibiskus-Strauch und eins von diesen Faultieren, dass sie, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, sie hatte dem auch einen Namen gegeben, ach, Slow-Mo, wegen Slow-Motion. Slow-Mo heißt dieses Faultier und das mag so gerne Hibiskus und kommt wohl immer zu diesem Luxus-Dome, weil da dieser Hibiskus-Strauch ist. Also wenn man das mietet, hat man vielleicht Glück und sitzt zusammen mit dem Faultier auf der Terrasse.
Das klingt wie ein Traum.
Ja, wirklich. Es ist auch echt richtig schön da. Und genau, und also von der Ausstattung sind die unterschiedlich, ne, von der Größe und Höhe und so weiter. Aber da steht ein richtig komfortables Bett drin. Es gibt eine kleine Sitzgelegenheit, also einen Tisch mit zwei Stühlen und auch Klimaanlage, was tatsächlich sehr, sehr wichtig ist in Costa Rica, weil es ist da wirklich ja sehr warm. Aber den Komfort hat man sogar auch. Also ein Ventilator und eine Klimaanlage sind drin. Und das klappt auch gut. Das kühlt gut runter.
Du hast noch was gesagt zu der Anreise. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich ein Teil eurer Tour gewesen sowieso. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwo auf dem Flughafen lande, wie auch immer der heißt, und wie sind die Entfernungen dann da so?
Costa Rica ist gefühlt alles 3 bis 4 Stunden entfernt, egal wo man hin will, weil San Jose liegt ja so in der Mitte und irgendwie führen halt alle Straßen aus San Jose raus, da zum Beispiel in den Süden oder in den Osten oder in den Westen und man muss aber auch immer wieder zurück über San Jose quasi.
Okay.
Also deswegen ist egal, wo wir so, wenn wir Ortswechsel hatten, dann waren es irgendwie gefühlt immer 3,5, 4 Stunden oder sowas und genau, also auch diese Unterkunft Manzanillo, der Ort ist ungefähr 3,5 Stunden vom Flughafen entfernt. Und wir haben es verbunden eben mit einer Rundreise. Wir sind wirklich einmal einmal ganz rumgefahren. Wir waren in allen Ecken einmal ein paar Nächte. Ja.
Jetzt kommt wahrscheinlich die schlimmste Frage. Es kostet wahrscheinlich auch bestimmt ein Heidengeld, ne? Also wenn ich jetzt mir so einen Dom vorstelle, klar. Also, nee? Erzähl mal. Ja, wieso? Erzähl mal.
Nee. Also je nach Saison und sowas. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt extra. Also ab 90 Euro kriegt man den Standard-Dome. Ja, ja. Ab 90 Euro, je nach Saison. Wir waren jetzt über Ostern da, da ist es ein bisschen teurer, da liegt es dann so bei 150 oder sowas. Aber das war auch wegen der Feiertage oder Wochenende auch. Ne? Ich hatte mal geguckt für diesen nächsten Monat, so am Wochenende ist es dann auch mal 150. Aber zum Teil kriegt man das auch für ab 90 Euro.
Ja, klasse, und das heißt, dann kann ich alles nutzen. Das heißt, du sagtest gerade diese Gemeinschaftsbereiche, Internet wird wahrscheinlich drin sein. Und ja. Ist da noch irgendwas dabei?
Auch. Und zwar ein super leckeres Frühstück. Costa Rica, das ist auch das Schöne, ist fast immer ein Frühstück mit dabei. Und es ist halt immer ein super gutes Frühstück. Also sie hat den Leuten eigentlich immer Ei gemacht und Brot dazu. Und aber das Tollste, es gibt immer einen Teller mit frischem Obst. Mhm. Also Ananas, Wassermelone und Papaya. Das sind eigentlich immer so die drei Standarddinger. Und bei ihr, bei ihr wächst auch ganz viel im Garten. Also wenn du Glück hast, kriegst du da wirklich frisches Obst aus dem Garten. Das dekoriert sie noch mit einem Blümchen. Und für unsere Tochter hat sie sogar noch Pfannkuchen gemacht. Also wenn man jetzt irgendwie, ne, kein Ei mag, weil vegan oder was auch immer, dann überlegt sie sich auch was anderes. Das Brot, es gab auch verschiedene Brotsorten, die dann auch natürlich lokal und so. Also wirklich ganz toll und liebevoll alles gemacht. Man merkt, dass das von ihr so ein Herzensprojekt ist und dass da eben ganz, ganz, ganz viel Liebe und Leidenschaft drin steckt.
Das Obst ist ja auch dann zu Ende gereift. Ne? Das heißt, also, das ist ja gar kein Vergleich mit den Sachen, die du bei uns im Supermarkt bekommst. Und ich glaube, wenn du so einen frischen Obstteller da hast, dann möchtest du dich da reinlegen. Also jedenfalls geht mir das immer so, wenn ich in diesen Ländern bin. Das ist auch herrlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Die beste Ananas überhaupt in Costa Rica. So süß. Also. Und ich finde das auch so schön zum Frühstück gleich immer. Und das ist da aber Standard. Also da gibt es immer Obst zum Frühstück.
Ich finde es toll. Also das ist etwas, was ich tatsächlich auch irgendwie auf meinen Reisen festgestellt habe. Das ist ja in Südeuropa auch so ein bisschen, ne? Dass du viel mehr frisches Gemüse, frisches Obst zu dir nimmst oder so. Oder auch in Thailand, wo ich dann auch mal eine längere Zeit war. Das ist einfach, sowas in den Alltag zu integrieren, die Lust verliere ich dann teilweise, wenn ich hier durch die Supermärkte gehe. Aber es ist schon toll. Es ist schon toll.
Ja, überhaupt. Costa Rica, ein wunderschönes Land, das ich auch abseits von Faith Glamping Dome nur sehr empfehlen kann. Also wir haben wirklich wahnsinnig viele Tiere gesehen, an jeder Ecke, auch außerhalb der Nationalparks, Arten im Garten und alles Mögliche. Also hätte nicht gedacht, dass man so viele Tiere sieht. Sehr, sehr nette, freundliche Menschen. Wirklich ein richtig schönes Land. Auch ohne Wohnmobil.
Ah, das klingt alles wie ein Traum. Und sag mal, du hast auch Fotos gemacht. Dürfen wir davon ein bisschen was bei Instagram reinstellen?
Aber hallo.
Dann packen wir das mal.
Ja, dass da ganz viele Leute hinfahren. Ja, genau. Wir packen ganz viel online von diesen hübschen Domes. Das sieht auch wirklich, also das ist echt so, ja, das ist Instagram-Material.
Ja, du wärst so im rechten Influencerin, sage ich dir. Also dann packen wir da ein paar Bilder rein. The Camperman, da könnt ihr die finden. Und wir packen natürlich auch den Link zu den Faith Glamping Dome in die Shownotes rein und da könnt ihr einfach nochmal nachsurfen und euch wahrscheinlich, so wie ich hier gerade am Bildschirm, ein bisschen in den Ort verlieben und schon mal die Flugtickets suchen. Mann, jetzt komme ich mit einem blöden Produkt. Ne? Also, am liebsten würde ich jetzt hier mit dir wegfahren oder dass du mir das mal zeigst, aber ich sag dir jetzt was anderes. Wenn du jetzt unterwegs bist, wie beleuchtest
das
du
dein Leben geht ja weiter, ne?
Ja, du hast ja recht. Wie läuft das bei dir mit der Beleuchtung? Also wenn du jetzt im Wohnmobil oder vorm Wohnmobil bist, was hast du denn da so am Start? Kerzen, Feuerzeug, Fackeln, was machst du?
Naja, entweder das Licht vom Wohnmobil selbst oder wir haben so eine echt leicht armselige 5-Euro Solarlampe.
Sag mal, Nadine, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin jetzt gerade ganz doll enttäuscht. Das kann nicht sein. Du bist hier Camperwoman. Das kann nicht sein. Pass mal auf, ich habe dir was für dich. Und vielleicht steht die auch bald bei dir. Ich habe hier eine Lampe von der Firma Petromax. Petromax hatten wir schon mal vorgestellt. Wir hatten irgendwie von denen auch schon mal eine Lampe, die dann auch so tatsächlich mit so Brennstoffen betrieben wird, die so im alten Stil nochmal gebaut worden sind. Henning ist ganz schockverliebt in die gewesen. Fand er super. Die sind bekannt für Dutch-Öfen oder auch für so Kühlboxen. Das ist so richtig so eine Outdoor-Firma. Also wenn du da Bock hast, einfach mal so dieses Wildnisgefühl, vielleicht so ein bisschen wie in Costa Rica, so ein bisschen draußen zu sein, draußen zu leben, draußen zu kochen, dann ist Petromax eigentlich eine super Anlaufstelle. Jetzt haben die eine neue Lampe draußen, die auch aussieht wie die Lampen früher, aber ein bisschen was mitbringt von der Zukunft. Also das ist die LM500 also bei den Namen muss ich sagen, da hätten sie sich ein bisschen was anderes überlegen sollen. Ich zeig dir den mal. Die LM500. Ja, nee, wirklich nicht. Die hat hier eine, ja, wie so ein Henkelmann, wie früher. Also wenn du dann durch die Straßen gelaufen bist, so stelle ich mir das vor, auch sieht man auch in den Filmen, wenn die Leute, die Uhrzeit irgendwie durchgerufen haben durch die Straßen oder so. Oder so
eine, hier auf St. Pauli laufen die noch rum mit so Lampen, wenn die diese Nachtwächterführung und so machen.
Sowas. Ja, genau. Ja. Das heißt, die hört sich auch so an, ja, immer. Der Griff ist ja, schön alles aus Metall, das ist super. Und die sieht auch tatsächlich aus, als ob da so ein Docht drin ist und Petroleum gefüllt ist oder sowas. Aber ist sie nicht. Das Tolle an der Lampe ist, dass du, wenn du hier oben, ich mach das mal hier live in Farbe, ihr könnt es nicht sehen, ihr könnt es aber hören, warte mal. Wenn ich hier raufklicke, dann erscheint hier ein Licht. Das heißt, das ist irgendwie ein normales LED-Licht. Das kann ich hier witzigerweise an dem Rädchen, was bei der traditionellen Funzel ist, wo der Docht runter und hochgefahren wird, hier genauso nutzen. Wenn ich daran drehe, wird es heller oder dunkler. So, das ist schon mal ganz gut. Noch besser ist, ich habe drei verschiedene Lichtwelten. Ich drücke hier nochmal ein bisschen länger drauf, hier auf den Knopf drauf, hier unten, wo der Docht bewegt wird. Dann verändert sich das zu so einem hellen Licht. Ich nenne das immer Putzlicht. Das ist so dieses ganz klassische Weißlicht. Das kann ich dann auch sehr hell machen. Das ist ideal, glaube ich, wenn man wirklich mal irgendwie mit der Lampe zum Strand will nachts oder wenn man irgendwie draußen unterwegs ist, um den Weg auch ein bisschen auszuleuchten, kann ich auch dimmen. Und dann habe ich noch eine dritte Lichtstimmung. Das ist so, finde ich, so das Kerzenlicht. Das sieht fast aus wie Feuer. Auch das kann ich höher und heller stellen. Und das ist so ein bisschen heimelig. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an so einem Tisch sitze, die Lampe auf dem Tisch stelle, dann würde ich wahrscheinlich dieses Licht hier wählen. Das ist so ein bisschen orangig. Und das kann ich einfach so wechseln. Und jetzt sagst du, ja, ist ja toll. Was kann die noch? Ja, die kann eine Menge noch. Die hat hier einen Eingang, der auch wassergeschützt ist, weil die ganze Lampe nämlich spritzwassergeschützt ist. Den mache ich so ein Pinöbel ab. Da ist ein USB-Anschluss dran, USB-C-Anschluss. Und da kann ich mein Handy anstöpseln und mein Handy aufladen. Oder eine Musikbox, die ich gerade noch ein bisschen mit Strom versorgen will. Also wirklich ganz praktisch. Ich habe also wirklich ein schönes Licht in verschiedenen Stufen, kann es einstellen. Sieht toll aus, ist eine Retro-Lampe. Und ich kann irgendwie auch noch meine Gadgets damit aufladen. Und wenn es dann mal kurz regnet und ich habe vergessen, die reinzuholen, macht das auch nichts, weil die Spritzwasser geschützt ist, wie ich sagte. Und das Ganze sieht hübsch aus. Und was lustig ist, hier vorne siehst du, da wo bei diesen Funzeln normalerweise der Sprit reingegossen wird, ne, das ist auch, hat auch eine Funktion. Wenn die Lampe leuchtet, dann habe ich hier so ein kleines Display, so ein ganz kleines Display, das zeigt mir dann an, wie viel Strom ist noch drauf, also wie viel Ladestand hat die Batterie, die da drin ist. Wie hell ist das Licht eingestellt? Welche Lichtquelle, also Orange, Weißlicht oder was auch immer ist eingestellt? Das heißt, wenn ich das selber nicht sehe, das Licht ist der Lampe, kann ich da nochmal nachprüfen, was es ist. Aber das Beste ist die Laufzeit, also wie lange, wenn ich bei dieser Lichteinstellung bleibe, wie lange läuft die Lampe wahrscheinlich noch? Und das ist, wenn es vernünftig eingestellt wird, nicht zu hell gemacht wird, dann schon noch eine Weile, so 7-8 Stunden soll sie halten. 500 Lumen, das ist schon eine Menge. Das ist irgendwie so dieser Wert von der Lichtstärke, das ist schon eine ganze Menge. Was man nur bedenken muss, wenn man die Lampe kauft, dass man die Akkus separat kaufen muss. Das ist ein bisschen schade. Das sind keine Standard-Akkus, die sind ein bisschen größer als diese normalen Doppel-A-Batterien. Das heißt, die sollte man gleich mitbestellen. Und was ich noch habe, oder ich bück mich mal, was ich auch noch dann von dir bekommen habe, ist eine Tasche, um die Lampe dann auch vernünftig nochmal zu sichern. Also gerade bei der Fahrt, ne? Also möchte ich ja auch nicht, dass die dann irgendwie im Wagen umfällt oder sowas. Mit der Tasche ist das alles easy peasy, dann kann man die da reintun. Ist auch Platz fürs Kabel. Das Kabel zum Aufladen der Akkus ist auch dabei. Die kostet allerdings auch nochmal extra. Lampe kostet 120 und die Akkus kosten ungefähr 30, die Tasche auch nochmal 30. Es gibt aber so ein Set, da kann man alles drei zusammen kaufen, muss man nur einmal auf den Warenkorb klicken und das sind dann 181 Euro für Lampe, Tasche und Akkus. Würde ich auch empfehlen, also diese Kombination würde ich empfehlen, weil ohne Akkus läuft sie nicht und mit Tasche ist es einfach sicherer. Ich mag die Lampe total gern. Es ist irgendwie so ein Retro-Stil mit modernem Touch. Ich finde das total cool. Sieht gut aus. Gibt es nur in der einen Farbe. Also wenn man irgendwie mit Dunkel oder Schwarz Probleme hat, dann ist es sie nicht. Also wer bunt und schreiend mag, da hat Petromax ein paar andere Lampen, die ja ein bisschen mehr Farbe ins Leben bringen. Aber so für mich ist das super. Ich bin ja eh der Monochrono-Typ. Also da passt das ganz gut. Wäre das was für dich? Wäre das so eine Lampe für dich?
Die hat auf jeden Fall mehr Power als unsere 5 Euro. Lampe von Flying Tiger, glaube ich, war sie. Das war so ein mit neben der Gegenstand irgendwann mal. Aber sag mal, wenn du sagst, die Akkus sind dabei und so, und aufladen, wenn ich die aufladen möchte, kann die dann, leuchtet die dann auch dabei oder muss ich die Akkus dafür rausnehmen zum Laden?
Nee, die leuchtet, habe ich ausprobiert tatsächlich. Das heißt, also es sollte natürlich erstmal so ein bisschen Strom in diesen Batterien drin sein, aber das leuchtet. Du kannst sie anstellen, du hast also die Powerstation möglicherweise daneben liegen oder das an so einen Adapter rangepackt, also einen Strom dran gesteppt und dann leuchtet sie auch. Aber wie es dann mal so ist, das dauert dann noch einen Tick länger, bis die Akkus aufgeladen sind, weil du auch gleichzeitig wieder Strom abgibst. Aber ja, das kannst du machen. Du kannst sie auch direkt mit Kabel betreiben. Gar kein Problem.
Wenn du dir abends, während du draußen sitzt, leer gehst, dann musst du nicht bis zum nächsten Tag warten, sondern du kannst sie einfach anschließen und genau weiter sitzen bleiben.
Genau so. Und was ganz natürlich irgendwie beim Campen ja auch immer ganz gut ist, du hast ja auch, glaube ich, auch eine Markise, ne? Das heißt, du kannst sie dann auch durch den Henkel dann irgendwie oben ranhängen, wenn sie nicht auf dem Tisch stehen soll oder. Was auch immer ganz schön ist, was ich immer bei diesen schweren Lampen mag, ist, die manchmal auch neben den Eingang zu stellen, auf den Boden zu stellen. Das hat ja auch so einen schönen Effekt. Also wie so eine typische Gartenlampe. Die ist schwer. Das heißt, die kippt nicht um beim Wind und so. Also ich mag die. Also das ist etwas, was ich mir gut vorstellen kann. Ja, aber vielleicht muss ich die bei dir dann irgendwie platzieren. Schauen wir mal.
Wir sind bisher nicht so gut daran, es uns gemütlich und heimelig zu machen. Warum? Ich gehe immer ganz bewundernd. Ja, pass auf, ich gehe immer ganz bewundernd an anderen Wohnmobilen vorbei oder Vans oder was auch immer, die hübsche Lichterketten draußen hängen haben und hast du nicht gesehen. Aber dadurch, dass wir halt oft jede Nacht weiterfahren oder also oft nur ein, zwei Nächte bleiben, fahren wir meistens auch noch nicht mal die Markise aus. Ich habe die ewig nicht gesehen. Also keine Ahnung, ob die noch da ist.
Design die hat.
Ja, ich weiß gar nicht, welche Farbe die hat. Vielleicht ist sie auch komplett verstümmelt. Ich habe keine Ahnung. So schlimm nicht. Aber wir haben sie ewig nicht ausgefahren. Wir hatten auch irgendwann, als wir das Wohnmobil angeschafft haben, mal überlegt, ob wir uns so einen Bodenteppich kaufen. Ja. Ne, damit man nicht den ganzen... Ja. Haben wir aber auch nie gemacht, weil wir dann irgendwie dachten, ey, wenn du das Ding jeden Tag wieder einpacken und zusammenlegen musst, was für eine Arbeit. Und ja, ich habe so eine billig Plastik-Flamingo-Lichterkette. Und wenn ich mal richtig Bock auf gemütliche Atmosphäre habe, dann hole ich die aus dem Schrank und hänge die abends auf. So drin dann aber, ne? Genau, aber das war es bei uns. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Okay, verstanden. Also das ist ein Auftrag an mich. Den habe ich jetzt so verstanden, weil du hast irgendwie, bei dir steht Faulheit vor Gemütlichkeit und darum werde ich mal sagen, da müssen wir dran arbeiten. Ich helfe da gerne dabei.
Ja. Das ist wirklich das Wegpacken, glaube ich. Also selbst Stühle und so, das alles rausstellen und wieder wegräumen. Oh Gott.
Aber dafür hast du ja ein Kind, das kannst du ja erziehen. Du kannst ja dem Kind dann irgendwie auch beibringen, dass es, wenn das was zu essen haben will oder irgendwie dann in den Wasserrutschenpark will, dann muss es für die Stühle reinstellen und solche Sachen. Dann geht doch.
Ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu klein. Das Problem ist ja, dass man fürs Kind auch noch alles wegräumen muss. Deswegen bleibt keine Zeit mehr, auch noch die hübschen Dekoartikel wegzuräumen. Aber das kommt alles irgendwann. Und
stell dir mal vor, sonst entscheidet das Kind.
Ich übertreibe etwas, aber es ist.
Dann entscheidet irgendwann deine Tochter irgendwie so dann, was aufgehängt werden. Das möchtest du vielleicht auch nicht. Also.
Generell, wir müssen uns das mal so ein bisschen heimeliger machen da drin. Ich habe auch überlegt, ob wir mal Fotos ausdrucken und an die Wände packen und so. Also dann, wie gesagt, da ist noch.
Aber du bist halt immer unterwegs, ne? Du bist so neugierig und willst immer neue Plätze erkunden. Ich verstehe das schon ein Stück.
Ja. Mal,
ne? Das heißt, dann ist das draußen spannender, als irgendwie im Wohnmobil zu sitzen und ein Bild anzugucken, was auch
immer. Genau. Also wir übernachten da halt nur, ne? So, also die letzte Reise, von der ich jetzt ja erzählt hatte, war ja zum Beispiel Amsterdam. Da sind wir halt den ganzen Tag in der Stadt gewesen und abends im Dunkeln ist wiedergekommen. Da war auch noch März. Wir haben nicht einmal die Stühle rausgeholt aus der Heckgarage, wie sagt man. So, weil es dann auch abends zu kalt war, um noch draußen zu sitzen und am nächsten Morgen ist man nach dem Frühstück direkt wieder in die Stadt gefahren. Also
okay, jetzt mal eine persönliche Frage, Nadine.
Aber, ich wollte sagen, nachdem wir in Costa Rica waren, wollen wir natürlich dieses Jahr unbedingt auch noch mit dem Wohnmobil los und die Idee ist so ein bisschen im Herbst Richtung Süden zu fahren, vielleicht sogar Korsika oder so. Und da habe ich mir fest vorgenommen, dass wir einfach mal mehrere Nächte dann auch, wenn die Plätze nicht so voll sind, ist es irgendwie ja auch schöner, da länger zu bleiben. Dass wir dann mal länger bleiben und vielleicht können wir sozusagen ja mal so richtig.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, weißt du, du hast ja gerade erzählt, dass irgendwie in Costa Rica dieser Gemeinschaftsraum ist, wo die Leute sich kennenlernen, wo man dann sagt, so, wer bist du denn, wo kommst du denn her? Dich kann man doch gar nicht kennenlernen auf Campingplätzen, oder?
Nee, schlecht, ja. Ja, oft sind wir wirklich schnell wieder weg, aber wir haben auch schon Menschen kennengelernt.
Oh Mann. Ihr da draußen habt auf jeden Fall eine Menge über ja, Nadine jetzt kennengelernt und über Costa Rica, über Strom und über Licht. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr bekommt die ganzen Links, wie schon gesagt, irgendwie über den Shownotes. Bei Instagram packen wir ein bisschen was rein. Und dann könnt ihr das alles nochmal nachsurfen. Nadine, mir bleibt zu sagen, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich werde jetzt nach Flügen gucken für Costa Rica.
Ja. Wenn du noch Hilfe brauchst oder Tipps brauchst, sag Bescheid.
Ich nehme dich als Guide mit.
Ja, oh, noch besser. Ja, ich fahre sofort zurück. Ich rufe Andrea an.
Tschüss da draußen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.